Mein Name ist Daniel Kurz, ein Sender, die Stimme von Türkei. Im Studio Anka begrüßt Murat Gökmen. Sie empfangen so Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19 Meter Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 9.840 kHz. In unserer Einstellungssendung bringen wir nach dem Nachrichten die Wiederholung der Sender ein, unser Briefkasten und Palästinas Novum und Mysterium. Und Sie hören ein türkisches Lied. Nun die Meldung, meine Damen und Herren. Am Samstagabend startete ein neuer Welle US-amerikanische Luftangriffe auf den Iran. Auf Befehl von Präsident Donald Trump leitete das US-Zentralkommando, kurz CENTCOM, die Operation ein, die auf die Infrastruktur abzielte, um Teherans Raketen- und Drohnenkapazitäten zu schwächen und die iranischen Revolutionsgarden zu bestrafen. CENTCOM erklärte, die Angriffe seien eine direkte Reaktion auf die jüngsten iranischen Angriffe in Jordanien, bei denen zwei US-Soldaten getötet und ein dritter vermisst wurde. Angesichts möglicher Vergeltungsaktionen in der Region hat das US-Außenministerium eine weltweite Reisewarnung herausgegeben und US-Bürger darauf hingewiesen, dass die globale Sicherheitslage weiterhin äußerst komplex ist. Nach Worten von Mojtaba Khamenei, dem religiösen Oberhaupt Irans, hat sich die erneute Verletzung des Abkommens durch die USA allen einmal mehr bewiesen, wie wertlos und ungültig die Unterschrift des US-Präsidenten sei. Auf den sozialen Medien Khameneis wurde eine Botschaft zur unterzeichneten Vereinbarung mit den USA veröffentlicht. Darin hieß es, die erneute Verletzung der Vereinbarung durch die USA hat allen einmal mehr bewiesen, wie wertlos und ungültig die Unterschrift des US-Präsidenten ist. Tyrannei und Grausamkeit sind ein untrennbarer Bestandteil der US-Mentalität, erklärte er. Khamenei betonte, dass das iranische Volk sein Vertrauen in die Leiter der Legislative, Exekutive und Judikative aufrechterhalten und sich weiterhin vor Ort für den Schutz der nationalen Interessen einsetzen werde und wies auf die Bedeutung der Warnung von Einheit und Zusammenhalt im Land hin. Khamenei merkte an, dass die USA wissen müssen, dass der Iran und die Widerstandsfront ihnen unvergessliche Lektionen erteilen würden, sollten sie ihr Kriegspropaganda fortsetzen. Das iranische Gesundheitsministerium hat erklärt, dass seit dem 27. Juni 2026 bei US-Angriffen 50 Menschen getötet wurden, darunter 5 Frauen und 2 Kinder. Weitere 500 Verletzte seien zu beklagen. Die Spannungen im US-Israelischen Krieg gegen den Iran, der am 28. Februar 2026 mit gemeinsamen Angriffen amerikanischer und israelischer Streitkräfte begann, haben sich verschärft. Dabei wurden Mitglieder der iranischen Führung, darunter der oberste Führer Ali Khamenei, getötet und die Infrastruktur des Landes angegriffen. Ein brüsker Waffenstillstand, der auf einem Waffenstillstand im April und einem von Pakistan vermittelten Memorandum von Juni basierte, ist angesichts neuer US-Angriffe und iranischer Angriffe auf Schiffe zerbrochen und hat die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden zunichte gemacht.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nach den völkerrechtswidrigen US-Angriffen im Süden des Irans ist staatlichen Angaben zufolge die Trinkwasserversorgung für mindestens 10.000 Menschen in dem Land unterbrochen. Hintergrund sei die Bombardierung einer Meerwasserentsalzungsanlage in der Küstenregion Jask, berichtete der Pressedienst der iranischen Regierung unter Berufung auf die Wasserwerke der Provinz Hormuzgan. Betroffen sind demnach 20 Dörfer an der Küste. Das US-Militär greift nach eigenen Angaben Ziele im Süden Irans an, um dessen Fähigkeit zum Beschuss der Straße von Hormuz zu schwächen. Bewohner und iranische Journalisten berichten in den sozialen Medien jedoch auch von Angriffen auf zivile Einrichtungen, darunter Brücken, Straßen und kritische Infrastruktur. Angesichts von Temperaturen weit über 40 Grad sind Attacken auf die Wasserversorgung für die Bevölkerung besonders gravierend. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Irankrieg als inakzeptabel bezeichnet. Er sei weiterhin zutiefst besorgt über die anhaltende militärische Eskalation zwischen dem Iran und den USA, sagte sein Sprecher Farhan Haq am Freitag Besonders besorgt sei Guterres über die Angriffe auf die Zivilinfrastruktur im Iran und in der gesamten Region. Zuvor hatte Teheran von US-Attacken auf Brücken, einen Hafen, einen Flughafen, das Stromnetz und Telekommunikationseinrichtungen berichtet. Seit Anfang April galt im völkerrechtswidrigen US-israelischen Angriffskrieg gegen Iran eine brüchige Waffenruhe. In jüngster Zeit war es aber wegen des Streits um die freie Durchfahrt durch die für den weltweiten Handel wichtige Straße von Hormuz immer wieder zu Kämpfen gekommen. Trump erklärte die Waffenruhe deshalb in der vergangenen Woche für beendet. Die USA und der Iran hatten Mitte Juni ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das binnen 60 Tagen zu einem Friedensabkommen führen sollte. Rund die Hälfte der Zeit ist vorbei, ohne dass sich beide Seiten angenähert haben. Bei erneuten israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden mindestens 11 Palästinenser getötet, darunter 3 Kinder, ein direkter Verstoß gegen den von den USA im Oktober 2025 vermittelten Waffenstillstand. In Gazastadt berichten palästinensische Beamte, dass ein einziges Kind als einziger überlebt hat, nachdem ein Angriff eine 5-köpfige Familie in ihrer Wohnung getötet hatte. Weitere israelische Bombardements und Artilleriefeuer haben in der Umgebung 6 weitere Palästinenser getötet. Seit Oktober 2023 hat Israels Völkermordkrieg über 73.000 Palästinenser getötet und 90% der Infrastruktur im Gazastreifen zerstört. Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Die türkische Schwimmerin Deniz Kayadelen hat in den eisigen Gewässern der Arktis Geschichte geschrieben. Die 38-jährige Freiwasserschwimmerin ist die erste Türkin, die in dieser Region geschwommen ist. Sie absolviert eine kräftezehrende Strecke von 1200 Metern in 4 Grad Celsius kaltem Wasser vor Spitzbergen in Norwegen. Kayadelen, die 6 Weltmeistertitel gewonnen hat und einen Guinness-Weltrekord hält, nahm die extreme Herausforderung an, während sie mit ihrer 10 Monate alten Tochter unterwegs war. Sie entschied sich für die Arktis, um eine längere Reise in der Arktis zu vermeiden. Mit Hilfe von Meditationen überwand Kayadelen ihre Ängste. Stolz trug sie die türkische Flagge und hofft, dass ihr historischer Meilenstein Frauen weltweit inspiriert. Meine Damen und Herren, Sie hörten Nachrichten. Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik, zu einem Block 3 mit dem Song Sebebi Var. Ne oluyor gözlerim, kanıyor yarılarım, ben delirmişim bir sen diye. Sebebi gözlerim, tüm bu acıların, çok dua ettim geçer diye. Sebebi yar yine yar, yine yar yine, neye yarar bilirim. Beni yakar, o yakar, o yakar yine, bir sensiz aramam için. Yeah.
Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme Türkiyes in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, es wird weiterhin wärmer. Heute ist es 33 Grad warm tagsüber und 17 in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 33 und 31 Grad Celsius und nachts liegen die Temperaturen zwischen 12 und 18. Ich hoffe, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir heute mit unserem lieben Freund Walter Grube in Bad Harzburg. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm. Oder mag jemand lieber Eis oder Ayran sogar? Ich bringe Simit und Açma mit. Lieber Manfred, das ist doch was für dich, oder? Unser lieber Freund hat uns seinen Juni-Empfangsbericht geschickt. Er empfing am 28. Juni unsere Mittagssendung um 11.30 Uhr UTC mit Simpo 55545. Sein Empfänger ist ein Yaesu FRG 8800 mit Yaesu FRT 7700 und Teleskopantenne. Seine Bemerkungen zum Signal um S9 plus 20 dB. Unser lieber Freund Walter Grube schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, die Informationen zu den Vogelarten in Türkiye waren interessant. Welche Wildtiere oder Tiere gibt es nur in Türkiye? Ich freue mich wieder über eine QSL-Karte zur Bestätigung des Empfangs. Danke. Beste Grüße aus dem Harz 73, Walter. Lieber Walter Grube, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juni-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Walter, hier kommt die Antwort auf deine Frage zur Fauna Türkiyes, also Tiere in Türkiye. Die Wildtiere Türkiyes. Dank ihrer Lage an der Schnittstelle von drei Kontinenten und ihrer unterschiedlichen Klimazonen verfügt Türkiye über eine außerordentlich reiche Tierwelt. In unserem Land leben zahlreiche Wildtiere, von Raubsäugetieren über Giftschlangen bis hin zu verschiedenen Greifvogelarten. Raubtiere und fleischfressende Säugetiere. Anatolischer Leopard, dieses legendäre Raubtier, das in den bewaldeten und schroffen Bergregionen Anatoliens lebt, galt lange Zeit als ausgestorben. In den 2020er Jahren wurde es jedoch im östlichen Mittelmeerraum von Türkiye erneut nachgewiesen. Braunbär. Braunbären leben in den dichten Wäldern und Gebirgen der Schwarzmeerregion sowie Ostanatoliens. Sie gehören zu den größten fleischfressenden Säugetieren. Luchs. Der Luchs ist eine geheimnisvolle, nachtaktive Wildkatze, die in Ost- und Nordostanatolien vorkommt. Karakal. Der Karakal ist eine selten anzutreffende Raubkatze, die in Zentralanatolien, der Mittelmeerregion und Südostanatolien lebt. Charakteristisch sind seine langen schwarzen Ohrpinsel. Streifenhyäne. Dieses scheue und seltene Wildtier kommt vor allem in den felsigen Gebieten Südostanatoliens und des östlichen Mittelmeerraums vor. Grauwolf. Der Grauwolf ist fast in allen Regionen von Türkiye verbreitet, insbesondere in Thrakien und Ostanatolien. Darüber hinaus gilt er als nationales Symbol der türkischen Kultur. Rotfuchs. Der Rotfuchs kommt nahezu in allen Regionen von Türkiye vor. Er ist vor allem nachts aktiv und kann selbst in hochgelegenen Bergregionen leben. Obwohl er den Menschen meidet, sucht er gelegentlich in Campinggebieten nach Nahrung. Wildziege. Diese agile Bergziege lebt in Herden in den steilen und felsigen Gebirgen Anatoliens, insbesondere im Taurusgebirge. Schraubhornsteinbock. Diese Art lebt in hochgelegenen Regionen des Kaçkar-Gebirges, des Munzur-Gebirges und des Aladala-Gebirges und bewegt sich selbst auf extrem steilen Berghängen mühelos. Damhirsch. Der Damhirsch ist eine für Türkiye charakteristische Hirschart, die vor allem in der Mittelmeerregion, insbesondere in der Provinz Antalya, vorkommt. Er ist für sein geflecktes Fell und sein schaufelförmiges Geweih bekannt.
Hatay bzw. Urfa-Gazelle. Diese geschützte Gazellenart lebt entlang der südlichen Grenze von Türkei und zeichnet sich durch ihren grazilen Körperbau und ihre großen Augen aus. Das Wildschwein gehört zu den häufigsten Wildtieren von Türkei. Es lebt in Wäldern und Machien und ist überwiegend in den Abendstunden aktiv. Greifvögel, Steinadler. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2 Metern zählt der Steinadler zu den mächtigsten Jägern der Gebirgsregionen. Geier, aasfressende Vogelarten wie der Bartgeier, der Gänsegeier und der Mönchsgeier sind in den Hochgebirgen von Türkei heimisch. Reptilien und kleine Säugetiere. Stachelschwein. Das Stachelschwein lebt in den felsigen und buschreichen Gebieten im Süden und Osten von Türkei und ist ein bemerkenswertes Nagetier mit langen Stacheln auf dem Rücken. Mittelmeermönchsrobbe. Die Mittelmeermönchsrobbe lebt in Höhlen an den Küsten der Ägäis und des Mittelmeers, insbesondere in den Provinzen Mula, Antalya und Mersin. Sie gehört zu den weltweit am stärksten bedrohten Meeressäugern und ist eine der bedeutendsten einheimischen Tierarten von Türkei. Ja, lieber Walter, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für den leckeren Tee und Kaffee. Hoffentlich haben Acma und Simit unseren Freunden geschmeckt. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Bad Harzburg und bleib gesund, lieber Walter Grube. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist heute Gera. Hier wollen wir uns mit unserem lieben Freund Michael Lindner unterhalten. Unser lieber Freund hat uns einen langen Brief mit interessanten Themen geschickt, aber, lieber Michael Lindner, leider kann ich deinen Brief nicht aus Zeitgründen vorlesen. Daher versuche ich, einige Stellen aus deinem Brief vorzulesen. Sei mir bitte nicht böse. Der liebe Michael schreibt: Liebe Ufuk, heute fällt es mir ganz besonders schwer, einen passenden Einstieg für meinen Brief zu finden. Die Themen stehen nämlich Schlange. Nun gut, ich beginne mit meiner größten Leidenschaft, dem BCDX und meinem neuen Monatsmotiv. Ein Jäger aus Kurpfalz. Du kannst dir inzwischen schon einmal die Stimme ölen, denn gleich wird gesungen. Nun wird es sportlich und zugleich ästhetisch. Am heutigen 3. Juni dreht sich international alles um den guten alten Drahtesel. Natürlich geht dieser Ehrentag auch an mir nicht spurlos vorbei. Mein Fahrrad steht bereits ungeduldig vor der Haustür und scheint mich mit vorwurfvollem Blick daran zu erinnern, dass es bewegt werden möchte. Wohin die Reise heute geht, keine Ahnung. Ich denke, ich überlasse die Entscheidung einfach dem Fahrrad. Vielleicht kennt es ja die besseren Wege. Wie sieht es eigentlich bei euch in Türkei mit der Beliebtheit des Fahrrads aus? Nutzen viele Menschen das Rad im Alltag oder eher in der Freizeit? Und vielleicht machen ja ganze Familien am Internationalen Tag des Fahrrads einen Ausflug ins Grüne. Falls ja, dann hoffe ich, dass die Fahrräder dort genauso viel Mitspracherecht bei der Routenplanung haben wie meines. Vermutlich steht bei manch einem von euch der wohlverdiente Jahresurlaub bereits vor der Tür. Wohin soll die Reise in diesem Jahr gehen, liebe Freunde? Zieht es euch ins Ausland oder bevorzugt ihr einen erholsamen Urlaub im eigenen Land? Lohnenswerte Ausflugsziele sind ja in Türkei ausreichend vorhanden. Angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage will eine Fernreise schließlich gut überlegt sein. Auch wir verzichten in diesem Jahr auf eine Auslandsreise und verbringen unseren Sommerurlaub lieber in Deutschland an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet man traumhafte Ferienlandschaften mit unzähligen Seen, idyllischer Natur und viel Ruhe. Erholung muss schließlich nicht immer in weiter Ferne liegen. Leider ist damit auch eine weitere Reise zu unseren Kindern in die Dominikanische Republik erst einmal vom Tisch. Umso schmerzhafter wäre es für uns, wenn unsere Dominikaner im Herbst nicht zu uns nach Deutschland kommen könnten. Für unsere Schwiegertochter wird es der erste Besuch in Deutschland sein und wir sind schon jetzt gespannt, welchen Kulturschock sie erleben wird. Ich bin mir sicher, dass uns dabei einige herrlich lustige Momente erwarten. Und was wir mit unserem 3-jährigen Enkel Florian erleben werden, übersteigt momentan noch unsere Vorstellungskraft. Auch er wird schnell merken, dass Oma Ute und Opa Micha in einer ganz anderen Welt leben als er. Zum Glück haben wir einen großen Garten, in dem er nach Herzenslust herumtoben kann. Wer weiß, vielleicht gefällt es ihm bei uns sogar so gut, dass er am liebsten gleich hier bleiben möchte. Zum Schluss noch eine Frage. Es gibt doch die transkaspische Eisenbahnroute, die auch durch Türkei Richtung Europa führt. Mich würde mal interessieren, welche größeren türkischen Städte diese Eisenbahnroute verbindet. Nutzt die Türkei diese Strecke mehr in Richtung Europa oder Kasachstan für den Export türkischer Güter? Wie hoch ist die Auslastung dieser Verbindung? Ist die Strecke auch für den normalen Personenverkehr freigegeben? Dann bis zum nächsten Treffen auf den Ätherwellen von TRT Deutsch, dein treuer Hörerfreund aus Gera, Michael. Lieber Michael Lindner, in Türkei sieht man jeden Tag immer mehr Radfahrer. Fahrrad ist bei jungen Menschen beliebt, noch ist Radfahren in der Freizeit verbreitet. Lieber Michael Lindner, nun zu deiner Frage zur transkaspischen Eisenbahn. Der mittlere Korridor, auch transkaspische internationale Transportroute, kurz TITR genannt, ist eine Handelsroute von Südostasien und China nach Europa über Kasachstan, das Kaspische Meer, wobei die Überfahrt über das Kaspische Meer mit Eisenbahnfähren erfolgt, Aserbaidschan, Georgien und Türkei. Er stellt eine Alternative zum nördlichen Korridor durch Russland weiter nördlich und zur Seeroute über den Suezkanal weiter südlich dar. Geografisch gesehen ist der mittlere Korridor die kürzeste Verbindung zwischen Westchina und Europa. Er wird derzeit in einigen Abschnitten umfassend ausgebaut. Die transkasachische Eisenbahn wurde 2014 fertiggestellt. Die Baku-Tiflis-Kars-Eisenbahn nahm ihren Betrieb 2017 auf. Im Jahre 2022 verdoppelte sich das Frachtaufkommen im mittleren Korridor auf 1,5 Millionen Tonnen, während das Schifffahrtsvolumen der nördlichen Route um 34% zurückging. Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges im Februar 2014 ist der Güterverkehr im mittleren Korridor bis 2022 auf fast 3,2 Millionen Tonnen angestiegen, da Güter vom nördlichen Korridor verlagert wurden. Türkei positioniert sich über die Organisation der Türkstaaten im mittleren Korridor als Schlüsselakteur zwischen China und Europa, wobei sich der Gütertransport im letzten Jahrzehnt versechsfacht hat. Auf dieser Strecke erfolgt der Gütertransport keineswegs ausschließlich in einer Richtung, sondern in beide Richtungen. Der mittlere Korridor, kurz TITR, wird sowohl für Waren genutzt, die von China und Zentralasien nach Europa transportiert werden, als auch für Güter, die von Europa, Türkei und dem Kaukasus in Richtung Osten versandt werden. Die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Route hängt sogar maßgeblich davon ab, dass Waggons und Container in beiden Richtungen möglichst ausgelastet verkehren. Der gegenseitige Warenfluss lässt sich wie folgt näher erläutern. Transporte von Ost nach West, also China und Zentralasien nach Türkei und Europa. Das Transportaufkommen in dieser Richtung ist deutlich höher. Aus China Elektronikprodukte, Maschinenteile, Automobilersatzteile, Lithium-Ionen-Batterien, Textilien sowie Konsumgüter. Aus Zentralasien, Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan petrochemische Erzeugnisse, Metalle, Kupfer, Uran, Stahl, Getreide, insbesondere kasachischer Weizen sowie weitere Rohstoffe. Transporte von West nach Ost, Europa und Türkei nach Zentralasien und China. In den letzten Jahren ist insbesondere die Zahl der Exportzüge, die von Türkei und Europa in die zentralasiatischen Republiken sowie nach China verkehren, deutlich gestiegen. Aus Europa und Türkei. Fahrzeuge, Fertigfahrzeuge, Industriemaschinen, chemische Erzeugnisse, Arzneimittel und medizinische Ausrüstung, Haushaltsgroßgeräte, weiße Ware, Baustoffe sowie Lebensmittel. In der Logistik zählen Leerfahrten, Empty Returns, zu den größten Kostenfaktoren. Die Mitgliedstaaten des TITR sowie die beteiligten Eisenbahnverwaltungen setzen daher besondere Anreize und vergünstigte Frachttarife ein, um das Transportvolumen von West nach Ost zu erhöhen. Dadurch kehren Waggons, die Europa oder die Türkei verlassen, nicht leer nach Zentralasien und China zurück, sondern werden mit Fracht beladen. Dies steigert die Gesamteffizienz und Attraktivität des mittleren Korridors erheblich. Am 24. April 2026 fand eine Sitzung der TITR-Mitglieder statt. Folgende Länder waren am Tisch vertreten. Hauptakteure: Kasachstan, China, Aserbaidschan, Georgien und natürlich Türkei, europäische Partner Ukraine, Bulgarien und Rumänien, internationale Beteiligung Singapur. Die transkaspische internationale Transportroute erreicht Türkei über Kars an der georgischen Grenze und verläuft auf ihrer Hauptstrecke durch die Städte Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli und Istanbul, bevor sie Europa über den Grenzübergang Edirne-Kapıkule erreicht. Die transkaspische internationale Transportroute wird nur für den Güterverkehr benutzt. So viel zu deiner Frage, lieber Michael. Ich musste diese Informationen aus unterschiedlichen Quellen sozusagen zusammenbasteln, aber durch diese Frage habe ich wieder etwas Neues gelernt. Lieber Michael, ich bin gespannt, was du für schöne Geschichten über das Familientreffen im Herbst uns schreiben wirst. Ich warte mit großer Freude auf diese schönen Geschichten. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Gera und an deine Lieben und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, diese Woche haben wir auch Post von unserem lieben Freund Carsten Freske erhalten, der zurzeit in Polen unterwegs ist, Richtung Belarus. Unser lieber Freund schreibt uns: Hallo liebe Radiomacher in Istanbul, auch wenn ich mich selten melde, höre ich Sie in schöner Regelmäßigkeit 2 bis 3 Mal die Woche. Besonders interessiert bin ich an Ihren Nachrichten und internationalen Berichterstattungen, die bei demselben Sachverhalt oft von denen in Deutschland abweichen. Das schärft die Sichtweise und regt zu eigenen Gedanken an. Dafür ein Dankeschön und weiter so. Momentan bin ich mit dem Motorrad von Deutschland nach Belarus unterwegs, um im Funkhaus Minsk ihre dortigen Kollegen zu besuchen. Ich bin sehr gespannt auf Land und Leute. Weiterhin auf Empfang, Ihr Hörer Carsten Freske, zurzeit in Polen unterwegs. Lieber Carsten Freske, ich habe mich sehr über Ihre Zeilen gefreut. Dankeschön. Ich hoffe, dass Sie eine schöne Zeit in Belarus erleben werden. Liebe Grüße an die Kollegen in Minsk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen. Und liebe Grüße an alle freundlichen Menschen, die Sie auf dem Weg nach Belarus kennenlernen werden. Und bleiben Sie gesund, lieber Carsten Freske. Meine lieben Freunde, jetzt sind wir in Häusern und besuchen unseren lieben Freund Christoph Paustian. Unser lieber Freund hat uns einen detaillierten Empfangsbericht geschickt und schreibt uns: Hallo liebe UFUK, nachfolgend ein neuer Empfangsbericht über die TRT-Sendung vom 11. Juni. Heute konnte ich die Mittagssendung im Garten verfolgen bei Sonnenschein. Über eine weitere QSL-Karte würde ich mich wieder sehr freuen. Gruß, dein treuer Hörer. Hallo liebe UFUK, heute ein Kartengruß aus Häusern für dich im Rahmen meines Juni-Urlaubs. Dein Hörer Christoph Paustian. Lieber Christoph Paustian, vielen Dank für deinen Empfangsbericht, den wir mit unserer Juni-QSL-Karte bestätigen. Und es freut mich, dass du endlich einen schönen Urlaub verbringen kannst. Vielen Dank für den Kartengruß aus Häusern. Hurra! Und der sympathische Igel auf dem Liegestuhl ist wieder da auf dem Briefumschlag. Der ist wirklich sehr sympathisch. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Häusern und bleib gesund, lieber Christoph Paustian. Ja, meine lieben Freunde, wohin geht es jetzt? Nach Hildesheim. Und hier wartet unser lieber Freund Nuri Streichert auf uns. Der liebe Nuri schreibt uns: Hallo liebe UFUK, ich freue mich ja immer, wenn ich die Leserbriefe der Hörerfamilie höre, vor allem wenn neue Themen aufgemacht sind, wo man miteinander seine Meinungen austauschen kann. Da sind sehr oft interessante Sachen dabei, wo man seine Erfahrungen mit einbauen kann. Was aber an manchen Briefen nervt, sind die andauernden Wiederholungen. Wenn man zur Begrüßung schreibt, liebe Frau Dr. Getschem, ist das total in Ordnung. Aber wenn man diese Anrede innerhalb der 2 bis 3 Minuten des Vorlesens mehr als 5-mal hören muss, ist das für den Otto-Normalhörer anstrengend. Ich weiß nicht, wie andere Hörer denken, aber ich war froh, als diese Zuschrift verlesen war. Das soll keine Abwertung gegenüber dem geschätzten Hörerfreund sein, auch nicht, wenn jemand einen Doktortitel hat, aber bei der Anrede reicht es vollkommen, wenn es nur einmal vorkommt. Letzte Woche war ich total erschreckt. Jace hatte sich 48 Stunden nicht gemeldet. Ich habe mir totale Sorgen gemacht. Als dann seine Meldung kam, erfuhr ich, dass mich mein schlimmes Bauchgefühl nicht getrogen hat. Er ist ohnmächtig geworden und musste im Krankenhaus untersucht werden. Jetzt hat er endlich die Diagnose und die macht mir noch mehr Sorgen. Du weißt ja, ich habe ein zu großes Herz, das zu doll Blut pumpt und eine Nierenfunktion von 50%. Es hat sich bei Jace herausgestellt, dass er ebenfalls ein Herzproblem hat und eine Nierenfunktion von 30%. Keine schönen Aussichten. Die Hoffnung ist, bei mir wurde es zu spät entdeckt, bei ihm hoffentlich rechtzeitig. Und ich mit meiner Sorge gehe ihm wohl auch auf die Nerven. Er bekommt ja immer meine neuen Sendungen zu hören, wenn ich die produziert habe. In den letzten 3 Wochen hat er von mir 30 neue Folgen bekommen. Dazu die Big 50 sind dann mehr als 18 Stunden Show. In diesem Sinne alles Gute, Nuri. Lieber Nuri, vielen Dank für deine Kritik an der Anrede. Lieber Nuri, ich finde es gut, dass der liebe Jace jetzt weiß, was er für eine Krankheit hat, was er für gesundheitliche Probleme hat. Und dementsprechend wird er dann auch ärztlich behandelt. Mach dir keine Sorgen, will ich natürlich sagen, aber ich weiß, dass du dir Sorgen machen wirst. Und du kennst dieses Problem auch bei dir und musst sicherlich auf vieles achten. Und der liebe Jace wird das in Zukunft auch machen müssen. Ich glaube nicht, dass du mit deiner Sorge ihm auf die Nerven gehst. Wenn jemand uns wichtig ist, dann machen wir uns natürlich Sorgen, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er Probleme hat. Wir machen uns Sorgen, das ist normal. Ich hoffe, dass es ihm sehr bald viel, viel besser geht, lieber Nuri, und dir auch natürlich. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße an deine Lieben und nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Freunde, jetzt geht es ganz schnell nach Stuttgart weiter zu unserem lieben Freund Manfred Korn. Der liebe Manfred schreibt uns, ich bin mir sicher, dass dieser Brief Ihnen allen gefallen wird, denn er hat mir sehr gefallen. Liebe Ufuk Merhaba, sei gegrüßt, liebe Dinosaurierin. Sei du auch herzlich gegrüßt, lieber Manfred. Das war was zum Lachen, als du dich im letzten Briefkasten so bezeichnet hast. In diesen Sätzen war wieder viel davon zu erfahren, über das wir beim Besuch geredet haben. Du scheinst jedenfalls einen ordentlichen Humor damit zu verbünden, aber das bin ich ja von dir als Expertin für Mitteilungen in und zwischen den Zeilen gewohnt. Du bist ja auch Germanistin. Viele Leute haben Angst vor Dinosauriern, wie man in den Filmen sehen kann. Das musst du dir vorstellen, wenn du durch die Gegend läufst. Der Beitrag von Hans-Jörg Sondermann aus Wilhelmshaven, er war wohl Seemann, war sehr interessant und der Bezug auf die Hörgewohnheiten der jüngeren Leute und die Interviews haben mir sehr gefallen. Du hast darauf geantwortet und das kommentiert. Wir haben darüber geredet und darüber nachgedacht, wie die Kurzwelle attraktiver gemacht werden kann. Leider schwindet die Anzahl der Sender weiter und das ist ein Problem, das allen Ideen entgegenwirkt, nicht wahr? Wir haben angefangen, türkischen Kaffee zu trinken und zwar den ich bei TRT geschenkt bekommen habe. Es schmeckt uns ausgezeichnet und wir experimentieren mit der Zubereitung. Kaffee in kaltes oder warmes Wasser aufkochen, Schaum abschöpfen, Zucker dosieren und so weiter. Hast du eine Methode, Kaffee zuzubereiten? Kannst du darüber etwas im Briefkasten berichten? Vielleicht wäre auch der Tee ein Thema. Ich habe in Türkei eher Tee getrunken, denn das Original ist immer besser. 3 Bilder im Anhang am kalten 24. April in Konya. Es war lustig, im Teehaus zu sitzen und zu beobachten, wie die Leute beim Teetrinken sich gut unterhalten. Ich freue mich, dass die Interviews nun nach und nach Reaktionen auslösen. Ich denke, unsere Zusammenarbeit hat sich gelohnt und wird sich auszahlen. Ich finde es immer noch schade, dass so wenig Leute bei TRT vorbeikommen, dass man nach Ankara nicht von überall fliegen kann, ist kein Argument. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wenn man natürlich Urlaub nur mit Strand, Meer und Sonne verbindet. Ich jedenfalls bin durch die Reise angeregt, viele Dinge weiter zu verfolgen. Deine Sendung Vermächtnis der türkischen Völker hilft dabei und wenn man sich für Geschichte interessiert, dann ist in Türkei unglaublich viel zu finden. Du hast vom launischen Wetter berichtet, hier ist es ebenso, es geht auf und ab in schneller Folge, ob das bereits mit den Klimaänderungen aufgrund des steigenden CO2 und der globalen Erwärmung zu tun hat. Jedenfalls werden die Extreme stärker, dass zum Beispiel das Meer wärmer wird. Wir hängen sehr von dem Weltklima ab, mehr als viele Leute denken. Schau mal unter dem Stichwort 4.2K oder 8.2K Ereignis nach. Diese Kälteeinbrüche haben global Zivilisationen in Bedrängnis gebracht, zum Beispiel in Ägypten, aber auch in Anatolien. Zivilisationen, die noch mobil waren, konnten reagieren, aber heute wäre zum Beispiel ein Meeresspiegelanstieg von 1 Meter für Städte am Meer ein Riesenproblem. Ankara liegt, so wie Stuttgart, in einer sicheren Höhe. Ich wünsche dir alles Gute und denke an die Stärken eines Dinos. Liebe Grüße, dein Manfred. Lieber Manfred Korn, sei gegrüßt von der Dinosaurierin beim türkischen Rundfunk. Gibt es eigentlich Dinosaurierinnen? Oder sind sie alle Dinosaurier? Das ist die Frage. Lieber Manfred, es freut mich, dass der türkische Kaffee dir und deinen Lieben schmeckt. Heute gibt es ja Kaffeemaschinen, auch für türkischen Mokka. Wir haben ja in der Redaktion getrunken, als du uns besucht hast. Aber wie bereitet die Ufuk den türkischen Kaffee? Also, wir brauchen die Kaffeekanne, die Cezve genannt wird, dann fein gemahlenen türkischen Kaffee, je nach Wunsch Zucker und natürlich Wasser. Und Finjan, also türkische Kaffeetassen. Diese sind kleiner als Espresso-Tassen. In die Kaffeekanne kommt zunächst pro Person eine türkische Kaffeetasse kaltes Wasser, dann pro Tasse einen Dessertlöffel Kaffee je Person plus einen Löffel mehr. Also wenn 3 Personen Kaffee trinken wollen, dann 4 Löffel Kaffee. Zunächst wird die Mischung gerührt, bis es keine Klümpchen mehr gibt. Dann wird die Kaffeekanne bei niedriger Hitze auf den Herd gestellt. Sobald Schaum entsteht, diesen Schaum vorsichtig auf die Tassen verteilen. Dann die Kaffeekanne wieder auf den Herd stellen und kurz aufkochen. Dann den Kaffee in die Tassen füllen. Dazu gehört eigentlich Lokum, aber wenn kein Lokum parat ist, dann geht auch Schokolade oder ein Plätzchen. Früher habe ich türkischen Kaffee 2-mal am Tag getrunken, jetzt genügt 1 Tasse am Tag. Ach ja, und du willst auch wissen, wie türkischer Tee zubereitet wird? Für einen perfekten türkischen Tee füllen Sie Wasser in die untere Kanne des Teekessels und bringen es zum Kochen. Geben Sie in die obere Kanne pro Person 1 Dessertlöffel Tee, gießen Sie das kochende Wasser langsam in die obere Kanne, füllen Sie anschließend etwas Wasser in die untere Kanne nach und schließen Sie den Deckel. Lassen Sie den Tee bei niedriger Hitze 15 bis 20 Minuten ziehen. Zum türkischen Tee passt Börek, Açma, Simit oder der Kuchen deiner lieben Tochter Veronika. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Stuttgart und bleib gesund, lieber Manfred Korn. Meine lieben Freunde, jetzt sind wir in Ottenau und besuchen unseren lieben Freund Bernd Seiser. Unser lieber Freund schreibt uns, Merhaba liebe Ufuk, auch heute sende ich euch wieder meinen Empfangsbericht zu Empfänger Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne. Am 9. Juli hörte ich die deutschsprachige Sendung von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC mit Simpo 5x3. Liebe Ufuk, warum gibt es seit 6. Juli keine Nachrichten mehr? Gerade wir TRT-Hörer hätten durch die TRT-Nachrichten einen großen Informationsvorsprung über den NATO-Gipfel in Ankara. Gefallen hat mir, dass einige Hörer sich über die Interviews von Manfred Korn in der heutigen TRT-Briefkastensendung gefreut haben. Nicht gefallen hat mir, dass sich Peter Richard schon wieder über abwertend geäußert hat und sie als langweilig bezeichnet hat. Schade, dass er nicht verständnisvoller zu seinen Hobbykollegen ist. Er sollte selbst mal ein Interview mit TRT führen, das wir dann beurteilen können, ob er es besser macht. Bitte bestätige meinen heutigen Bericht mit eurer Juli. QSL-Karte. Herzliche Grüße und beste Wünsche aus Ottenau, Bernd. Lieber Bernd Seiser, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juli-QSL-Karte bestätigen. Ja, warum gab es eine ganze Woche lang keine Nachrichten bei TRT bzw. beim Auslandssender? Keine Nachrichten eine ganze Woche lang. Um die Sicherheit der NATO-Gipfelteilnehmer zu gewährleisten, wurden in Ankara viele Straßen dem Verkehr gesperrt. Folge: viele TRT-Mitarbeiter oder und Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes hätten dadurch Probleme, zu ihren Arbeitsstellen zu gelangen. Daher wurden Staatsbeamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes zwangbeurlaubt. Wir mussten unsere Programme vor dem NATO-Gipfel aufzeichnen und daher gab es keine Nachrichten. An vielen Orten durften keine Fahrzeuge am Straßenrand sogar geparkt werden. Wer zu Fuß von einem Ort zum anderen wollte, der musste mehrere Stunden in Kauf nehmen. So viel zu deiner Frage, warum es keine Nachrichten bei uns gab. Jetzt aber, wo der NATO-Gipfel zu Ende ist, dürfen wir wieder Nachrichten senden. Alles wie gewohnt, lieber Bernd. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Ottenau und bleib gesund, lieber Bernd Seiser. Ja, meine lieben Freunde, damit will ich mich für diese Woche von Ihnen allen ganz schnell verabschieden, denn meine Zeit ist um. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie bitte nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufo Getsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoschakalem.
Unser Briefkasten.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Palästinas Novum und Mysterium.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge haben wir uns mit der Geschichte eines Namens beschäftigt. Wir haben die jahrtausendelange Reise des Namens Palästina erörtert und gesehen, wie ein Wort manchmal sogar Imperien überdauern kann. Heute gehen wir einer anderen Frage nach. Verschwindet eine Sprache wirklich, wenn sie ausstirbt? Kann eine Sprache, die einst von Millionen gesprochen wurde, eines Tages vollständig verstummen? Oder hinterlässt sie unweigerlich Spuren? Heute hört man beim Durchstreifen Palästinas viele verschiedene Sprachen: Arabisch, Hebräisch oder Englisch. Doch vor 3000 Jahren hallten in denselben Straßen ganz andere Klänge wieder. Damals gab es weder Radios noch Buchhandlungen oder Wörterbücher. Die Menschen trugen ihre Geschichten in ihren Erinnerungen und gaben ihr Wissen mündlich weiter. Eine der ersten Sprachen dieser Gegend war Kananäisch. Kananäisch wird heute im Alltag nicht mehr gesprochen. Doch es ist nicht völlig verschwunden. Denn Forscher finden Spuren dieser Sprache auf Steininschriften und Ziegeln, die in verschiedenen Regionen Palästinas entdeckt wurden. Einige Worte, die vor Tausenden von Jahren von einem Steinmetz eingemeißelt wurden, sind heute noch lesbar. Das zeigt uns etwas Interessantes. Selbst wenn eine Sprache aus dem Gedächtnis der Menschen verschwindet, lebt sie in der Erinnerung der Steine weiter. Eine nahe Verwandte des Kananäischen war das Phönizische. Die Phönizier beherrschten die Meere. Sie reisten von Hafen zu Hafen, trieben Handel und brachten neben ihren Waren auch ihre Sprache mit. Doch ihr vielleicht größtes Vermächtnis an die Welt war nicht der Handel, sondern die Schrift. Denn viele Alphabete, die wir heute verwenden, lassen sich auf das phönizische Alphabet zurückführen. Anders ausgedrückt, es besteht eine unsichtbare Verwandtschaft zwischen den Buchstaben, die wir auf unseren Handys tippen, und den Buchstaben, die vor Tausenden von Jahren an den Mittelmeerküsten verwendet wurden. Im Laufe der Jahrhunderte begann in der Region eine neue Sprache aufzusteigen: Aramäisch. Nach einiger Zeit wurde sie nicht nur in Palästina, sondern in einem riesigen Gebiet von Mesopotamien bis Ägypten gesprochen. Händler und Beamte nutzten sie und Briefe wurden in dieser Sprache geschrieben. Aramäisch wurde zur Verkehrssprache der Zeit. So wie die heutigen internationalen Sprachen Grenzen überschreiten, verband Aramäisch die Welt jener Ära. Doch die Geschichte endete hier nicht. Aramäisch spaltete sich im Laufe der Zeit in verschiedene Sprachen auf. Eine dieser Sprachen war Syrisch. Und hier stoßen wir auf eine interessante Situation. Denn manche Menschen sprechen auch heute noch Syrisch. Obwohl diese Zahl deutlich geringer ist als früher, ist eine jahrtausendealte sprachliche Tradition nicht vollständig verschwunden. Mit anderen Worten, die Stimme des Aramäischen ist in manchen Teilen der Welt noch immer zu hören. Und dann kam es zu dem großen Umbruch, der das Gesicht und die Stimme dieser Länder grundlegend veränderte. Mit der Ankunft des Islams erfüllte eine Stimme aus den Tiefen der Wüste die Straßen: Arabisch. Arabisch kam nicht nur als Sprache eines neuen Glaubens hierher, es wurde zum Herzstück von Architektur, Poesie, Handel und Alltag. Vom Ladenbesitzer auf der Straße bis zum Gelehrten in der Madrasa, alle begannen in dieser Sprache zu denken und zu schreiben. Im Laufe der Jahrhunderte vermischten sich die einzigartigen Dialekte Palästinas mit den alten kanaanäischen und aramäischen Wörtern und formten so das warme, vertraute Mittelmeerarabisch von heute. Als die Kalender das Jahr 1516 einzeigten, gesellte sich eine neue Sprache zu diesem Chor der Stimmen: Osmanisch-Türkisch, die osmanische Sprache. In den Verwaltungsgebäuden, Gerichtssälen und Militärgarnisonen von Jerusalem, Jaffa und Nablus wurde nun Osmanisch-Türkisch gesprochen und Dekrete in dieser Sprache verfasst. Obwohl Osmanisch-Türkisch 400 Jahre lang die Amtssprache war, verdrängte dies die lokale arabische Sprache nicht. Im Gegenteil, die Sprachen wurden zu Nachbarn. Noch heute sind viele Verwaltungsbegriffe, Handelsausdrücke und sogar die Namen von Küchenutensilien, die in den Straßen Palästinas verwendet werden, Erben osmanisch-türkischer Wörter aus jener Zeit. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts veränderten sich Straßenschilder und Landkarten erneut. Während der britischen Mandatszeit etablierte sich Englisch in den Städten als neue Amts- und Rechtssprache. Schon zuvor hatte Französisch aufgrund von Missionsschulen und kulturellen Verbindungen in der Region seinen Platz unter den Intellektuellen gefunden. Innerhalb eines Jahrhunderts hat sich Palästina zu einem der kosmopolitischsten Klangzentren der Welt entwickelt, wo arabische, osmanisch-türkische, englische und französische Schilder Seite an Seite auf derselben Straße stehen. Sprachen reisen manchmal wie Menschen. Sie entstehen, entwickeln und verändern sich. Sie vermischen sich mit anderen Sprachen und nehmen neue Formen an. Und manchmal, selbst wenn ihre Nutzer weniger werden oder sie aus offiziellen Dokumenten verschwinden, sind sie nicht gänzlich verschwunden. Sie leben weiter auf einem Stein, in einem osmanischen Grundbuch, in einem Gerichtsarchiv, in einem syrischen Gebet, in einer Kirche oder in der Erinnerung einer Großmutter. Die Geschichte Palästinas ist nicht nur die Geschichte von Städten, Königen und Kriegen. Sie ist auch die Geschichte der Klänge. Die Geschichte von Klängen, die heute nicht mehr zu hören sind, deren Spuren aber noch immer bestehen. Meine Damen und Herren, in der nächsten Folge führt uns unsere Reise zu einer der ältesten Siedlungen der Menschheitsgeschichte, und zwar nach Jericho. Eine der ältesten Städte der Welt mit einer über 10.000-jährigen Geschichte. Wir werden über die ersten Mauern, die ersten Türme und die ursprüngliche Bedeutung des Stadtlebens sprechen. Auf Wiederhören.
Palästinas Novum und Mysterium.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Turkey.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquie.
Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
Јуфлет зари и Туркија.
Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
Да, да Туркија гаг радио да.
Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
Овода Туркија Вину Радио Садбури.
Aici, Radio Vocea Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye овозы.
Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
Edo ifonitis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Giderli bir amuriyet Türkiye.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquie.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hongia radio ya.
Oldu Radio Glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Am Samstagabend startete ein neuer Welle US-amerikanische Luftangriffe auf den Iran. Nach Worten von Mujtaba Khamenei, dem religiösen Oberhaupt Irans, hat sich die erneute Verletzung des Abkommens durch die USA allen einmal mehr bewiesen, wie wertlos und ungültig die Unterschrift des US-Präsidenten sei. Mein Name ist Tanjum und geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Die Tontechnik führte Can Aktepe. Mit dem Wunsch, wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
This is the Voice of Turkey.